Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Nicola Reik. Nachdem am Leipziger Flughafen eine Sprengstoffdrohne entdeckt wurde, spricht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von einem hybriden Anschlagsszenario. Dass sich eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände befinde, sei eine neue Gefahrenqualität, sagte der Minister nach einer Lagebesprechung am Flughafen. Am Flughafen Leipzig-Halle war gestern Abend eine mit Sprengstoff bestückte Drohne entdeckt worden in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs. Von dem Flughafen aus starten außerdem Frachtflüge auch mit militärischer Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Dobrindt warnte aber vor Spekulationen über Motive und Verantwortliche. Diese Fragen müssten die Ermittlungen beantworten. Im marokkanischen Rabat gibt es heute eine FIFA-Krisensitzung. Der Chef des Weltfußballverbands Gianni Infantino hat dazu geladen. Was genau in Rabat besprochen wird, das ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass Infantinos Führungsrolle bei der FIFA von mehreren Seiten in Frage gestellt wird. Hauptgrund sind seine gescheiterten Pläne, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen. Dagegen hatten sich die Fußballverbände mehrerer Kontinente gestellt. Außerdem beklagen sich verschiedene Ausrichtungsorte der WM darüber, dass ihnen versprochene Gelder nicht ausgezahlt wurden. Infantino will sich eigentlich im nächsten März nochmal als FIFA-Präsident wiederwählen lassen. Angesichts der massiven Kritik in der Fußballwelt ist es aber fraglich, ob er dafür genügend Unterstützung findet. In Nordrhein-Westfalen laufen mehr als 100 Disziplinarverfahren gegen Gefängnisbeamte. Das hat der zuständige Justizminister des Bundeslands in einer Sondersitzung im Landtag gesagt. In jedem vierten Fall geht es demnach um Korruptionsverdacht. Die Zahl der Leute, gegen die ermittelt wird, entspricht 1% der insgesamt 10.000 Gefängnisbeschäftigten. Der Minister sagte, dass die allermeisten von ihnen ehrliche Arbeit unter schwersten Bedingungen leisteten. In den vergangenen Wochen hatten immer wieder kriminelle Strukturen in NRW-Gefängnissen Schlagzeilen gemacht. Zum Beispiel konnten Häftlinge gegen eine monatliche Gebühr Gefälligkeiten bis hin zum Freigang erkaufen. Im Juli haben wieder weniger Menschen versucht, illegal nach Deutschland einzureisen. Nach vorläufigen Zahlen der Bundespolizei gab es in dem Monat etwas mehr als 3.600 unerlaubte Einreiseversuche, knapp 40% weniger als im selben Zeitraum vor einem Jahr. Das ist der niedrigste Stand seit gut 5 Jahren. In den ersten 7 Monaten des Jahres stellte die Bundespolizei insgesamt knapp 29.000 unerlaubte Einreisen an Deutschlands Land-, Luft- und Seegrenzen fest. Auch das waren schon deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum.
Das Wetter.
In der Nacht gewittert es im Osten und Südosten. Temperaturen gehen auf 21 bis 13 Grad runter. Morgen sind Regen und teils heftige Gewitter im Südosten angesagt und Schauer an der Nordsee. Es bleibt trocken und es wird etwas kühler, 21 bis 31 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
Also meine größte Hassliebe ist, glaube ich, einfach daten. Einerseits macht's Spaß, es ist aufregend, mit Hoffnung, einem guten Gefühl verbunden, wenn's gut läuft. Dann gibt's ja noch die andere Seite. Anstrengend, frustrierend. Und es sind auch einfach zu viele Idioten da draußen unterwegs. Für Menschen mit ADHS kann das Dating-Game aber noch anstrengender sein.
Ja, eben auch wegen der Reizüberflutung. Ich kann nicht jeden Tag irgendjemanden treffen. Ich brauche da immer ein oder mehrere Tage Abstand zwischen verschiedenen Dates.
Eigentlich wollte ich sagen, hat das nicht jeder? Und dann ist mir eingefallen, letztens hatte ich mal wieder richtig Bock zu daten, habe mir, ich glaube, nach einem Jahr oder so wieder eine Online-Dating-App runtergeladen und war tatsächlich auf 4 Dates in einer Woche. Naja, Spoiler, ist nichts draus geworden und danach war meine Social Battery natürlich auch gut leer und ich bin eben nicht neurodivergent. Hallöchen, ich bin Caro Nieder. Schön, dass ihr am Start seid. Wir gehen rein in die Feelings und raus mit den Facts und verstehen uns danach selbst ein bisschen besser. Heute wollen wir verstehen, wie Dating mit ADHS funktioniert. Was sind die Herausforderungen? Wie gehen wir damit um? Und was sind aber auch die schönen Aspekte? Gerade habt ihr schon Xenia gehört. Sie hat ADHS und sie hat echt eine Zeit gebraucht, um zu checken, dass Dating für sie oft anstrengender und komplizierter ist. Weil viele Menschen erzählen aktuell einfach, wie anstrengend sie Daten finden. Ich meine, ihr habt es ja auch bei mir gerade gehört. Für Xenia ist es das aber eben noch ein bisschen mehr.
Ich glaube, so Challenges, die da für mich irgendwie sehr stark präsent waren zum Beispiel so eine Hyperfixation auf Menschen. Also man weiß es vielleicht von Menschen mit ADHS, dass sie sich ganz stark auf ein Hobby zum Beispiel konzentrieren und da können sie nichts anderes machen. Und das passiert auch gerne mal beim Dating mit Menschen, wenn man jemanden mag, dann gibt es da nichts von nonchalant sein, sondern man ist die ganze Zeit all in. Also ich habe das auch selber mal erfahren von jemandem, dass die Person sehr involviert war, sehr schnell. Und das kann einen dann auch sehr überfordern und sehr Angst machen.
Mhm.
Aber das halt als Person mit ADHS teilweise schwer abzustellen. Und ich glaube, eine weitere Challenge war für mich auch die Reizüberflutung. Also ich kann zum Beispiel in sehr lauten Cafés, wo viele Menschen sind, was ja auch eine beliebte Date-Location ist, mich nicht so gut konzentrieren oder auch das Gespräch nicht so gut verfolgen. Das heißt, wenn man versucht, mit mir zu reden und da ganz viele Geräusche im Hintergrund sind, dann fällt es mir extrem schwer, das zu hören. Also ich mag es eigentlich, wenn man auch für mich ein Date plant, aber um dem irgendwie entgegenzuwirken, musste ich das immer in die Hand nehmen und immer Sachen selber vorschlagen.
Oder jedes Mal sagen, nee, das möchte ich aber nicht machen und das möchte ich aber auch nicht machen. Ja, ich verstehe. Ja,
weil dann muss man es vielleicht erklären und sagen, ah ja, ich bin sehr schnell überfordert von Reizen. Und das wirkt dann gleich irgendwie so einschränkend, was es auch ist. Aber ich glaube, Menschen, die das vielleicht nicht kennen, die können das dann sehr schwer einsortieren. Mhm. Und dann muss man so abwägen, mache ich das einfach dann selber mit mir aus oder ja.
Das heißt, du hast auch dann nicht von Anfang an irgendwie deine Diagnose zum Thema gemacht?
Ja, genau. Also ich habe, glaube ich, schon irgendwann so gemerkt, ich möchte es nicht verstecken, weil am Anfang habe ich auch so überlegt, sage ich das gleich und sortiere quasi so schon mal aus, wer für mich da in Frage kommt oder nicht. Oder sage ich das erstmal nicht? Aber ich glaube, ein guter Weg für mich war dann irgendwann, also das nicht zu verstecken, sondern wenn das im Gespräch aufkommt, das direkt zu thematisieren.
Ja, weil man dieses mit aussortieren ist ja auch, wenn jemand ein Problem damit hat, dann weißt du direkt, ja, das ist jetzt aber auch nicht die richtige Person, die ich daten möchte, ne?
Ja.
Wie haben denn die Leute reagiert, wenn du es dann erzählt hast?
Ich glaube, je nachdem, wie aufgeklärt sie waren oder welche Berührungspunkte sie auch mit Menschen mit ADHS schon in der Vergangenheit hatten. Also ich habe mir zum Beispiel mit jemandem gechattet und dann kam das irgendwie auf, weil die Person unbedingt in eine Bar gehen wollte und was trinken wollte. Erstens trinke ich nicht, weil ich auch ADHS-Medikamente nehme. Da sollte man keinen Alkohol trinken. Da habe ich auch gesagt, ich trinke nicht. Und da hat die Person gefragt, warum. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich nehme ADHS-Medikamente. Und dann hat er auch gesagt, so ja, meine Ex hatte auch schon ADHS. Das möchte ich eigentlich nicht, was auch okay ist. Ich kann es verstehen, dass Menschen mit ADHS teilweise Challenges mitbringen, die Menschen ohne ADHS nicht mitbringen. Mhm. Aber manche haben zum Beispiel auch gesagt, ah ja, cool, ich auch. Oder ah ja, meine beste Freundin hat es auch und waren damit total fein. Ich glaube, es kommt halt sehr auf die Person an. Ich habe da unterschiedliche Erfahrungen.
Du hast gesagt, ihr habt dann gechattet. Wie ging es dir denn generell mit so Online-Dating-Apps? Also es klingt ja gerade danach.
Mhm. Fand ich sehr anstrengend. Also vor allem irgendwie so meine Aufmerksamkeit zwischen mehreren Menschen zu splitten. Das war, ich habe jahrelang halt, wie die Dating-Apps dich ja auch ermutigen, einfach immer weiter geswiped, während ich mit anderen Menschen noch geschrieben habe. Und irgendwann schreiben dir dann 15, 20 Menschen und das kannst du gar nicht mehr koordinieren. Und das war für mich sehr anstrengend. Und dann habe ich für mich irgendwann die Regel aufgestellt, ich darf immer nur 3 oder 4 Matches gleichzeitig haben, damit ich innerhalb von ein paar Wochen, zum Beispiel, wenn ich jemanden dann auch treffen möchte, die Dates gut aufteilen kann oder einteilen kann. Ja, eben auch wegen der Reizüberflutung. Ich kann nicht jeden Tag irgendjemanden treffen. Ich brauche da immer 1 oder mehrere Tage Abstand zwischen verschiedenen Dates. Und auch die ganze Zeit am Handy sein und nur Menschen antworten, das nervt mich dann irgendwann. Ich hatte so ein Muster bei mir gesehen, dass ich 1, 2 Monate date und aktiv auf verschiedene Dates gehe. Und wenn das nichts wird, ist da erstens die Enttäuschung, wenn man jemanden mochte, aber auch zweitens so eine krasse Müdigkeit.
Oh, das kenne ich auch so gut.
Ja, dieses so Dating-Exhaustion und dann erstmal 6 Monaten keine Dating-Apps mehr gehabt, um dann wieder zurückzukommen und wieder die gleiche Runde zu machen.
Wenn man dann irgendwann denkt, ach, man kann es ja mal wieder ausprobieren, vielleicht ist es ja jetzt anders, aber eigentlich ist jedes Mal der gleiche Quatsch, ne?
Ja.
Für Menschen mit ADHS kommt übrigens noch eine Herausforderung hinzu, wenn es mit dem Dating nicht klappt. Wenn man abgelehnt wird oder Ablehnung befürchtet, dann kickt RSD. Das steht für Rejection Sensitive Dysphoria.
Das heißt, nicht einfach jemand ist empfindlich oder beleidigt, es ist eher so ein intensiver sozialer Schmerz, der sich häufig wirklich körperlich anfühlt. So als ob jemand mit der Faust in den Magen tritt oder es uns die Luft wegnimmt. Und das passiert bei tatsächlicher oder befürchteter Zurückweisung oder eigentlich noch genauer, wenn es sich um peinliche oder schambesetzte Momente handelt. bei ADHS kann schon die Möglichkeit von Ablehnung extrem stark wirken. Also es reicht ein Tonfall, das Augenverdrehen, eine Gesichtsfalte, das Nicht-Abhaken von einer WhatsApp-Nachricht. Das heißt, unser Gehirn ist so eine Art Vorhersageinstrument. Also es nimmt dann halt an, dass es schlecht ausgehen wird.
So erklärt das Dr. Martin Winkler. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er arbeitet als Chefarzt der Falkenried-Caduceus-Klinik in Bad Bevensen. Er hat noch ein ganz schönes Bild dafür, damit wir das besser verstehen.
Wenn es ein Radio wäre, dann sind wir sozusagen bei Verliebtsein auf der Hauptfrequenz. Also wir haben nur eine einzige Frequenz. Rejection Sensitive Dysphoria wäre das Rauschen. Also das heißt, das Gehirn interpretiert nicht das, was gesagt wird, sondern das Hintergrundrauschen, wo irgendwo ein Alarm sein könnte. Und da findet man natürlich alles. Also wenn man beim Radio wäre, das ist nicht jetzt unklarer Empfang oder ein vorübergehender Senderabbruch, also vielleicht hat ja der Sender auch mal einen Schaden, sondern ich bin raus, ich bin falsch, ich bin nicht mehr gemeint. Also es ist sozusagen ein kompletter Systemabsturz. Also wenn ich mich 2 Tage nicht gemeldet habe, weil ich, was weiß ich, auf Konferenz war, dann bedeutet das für eine ADHS-Partnerin, der hat kein Interesse mehr an mich.
Wenn ihr euch da irgendwie wiedererkennt, heißt das übrigens nicht automatisch, dass ihr ADHS habt. RSD kann auch bei neurotypischen Menschen auftreten, aber bei Neurodivergenz kommt es einfach häufiger vor. Xenia kennt das von sich auch, vor allem wenn die andere Person dann wirklich sagt, ich will dich nicht weiter treffen.
Als ich älter wurde, habe ich besser gelernt, damit umzugehen. Aber es ist schon definitiv schwer, vor allem wenn man jemanden mag und wenn man 2-3 Wochen Zeit investiert hat. Weil wenn ich 2 oder 3 Wochen lang jemanden gedatet habe, dann heißt es, ich muss die Person sehr gemocht haben. Mhm. Und dann hat es halt immer Monate gedauert, wenn die Person dann quasi das beendet hat, bis ich darüber hinweggekommen bin. Und man fühlt sich so blöd dabei, weil du denkst, es waren nur 2-3 Wochen, wie arg kann ich die Person gemocht haben? Aber ich glaube, darum geht es im Endeffekt gar nicht, sondern so, das ist einfach eine Ganzkörpererfahrung, wenn man so Ablehnung erfährt mit ADHS. Das fühlt sich einfach ganz, ganz schlimm an. Und dann habe ich mich auch schlecht gefühlt, da teilweise Freundinnen von mir wochenlang von jemandem zu erzählen, den ich nur 2 Wochen lang gekannt habe und da wochenlang drüber irgendwie nicht hinwegzukommen. Mhm. Also die Ablehnung selber hat wehgetan, aber es hat mich dann auch viel mehr noch genervt, da wochenlang drüber nachzudenken, obwohl das nicht so ernst war im Endeffekt. Also ich kann auch logisch verstehen dann, dass es keine große Sache ist, sondern dass ich ja auch ganz oft Menschen ablehne. Aber es fühlt sich trotzdem nach einer sehr großen Sache an. Und diese Dualität irgendwie zu managen und zu verstehen, es ist okay, dass ich mich so fühle. Und es wird nicht besser, wenn ich versuche, das zu leugnen. Das war für mich auch immer ganz schwer.
Das glaube ich. Aber wie du schon sagst, ist natürlich valide, erstmal diese Gefühle zu haben. Und selbst wenn man nur ein Date hatte, kann ja auch manchmal so irgendwie sein, dass man so snappt und denkt, oh mein Gott, da stecke ich ganz viel Hoffnung rein. Und wenn es dann nicht klappt, ist das natürlich auch krasse Enttäuschung. Du hast es gerade als so eine Ganzkörpererfahrung beschrieben. Kannst du mal beschreiben, wie sich das anfühlt?
Ich weiß nicht, ob andere Menschen, wenn sie sagen, dass sie Herzschmerz haben, dass sie meinen, sie sind traurig, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so sage, ich habe Herzschmerz, das fühlt sich so an, als hätte ich wirklich so ein Stechen im Herzen. Und dann fühlt sich auch mein Körper teilweise, wenn ich traurig darüber bin oder enttäuscht bin, fühlt sich mein Körper so schwer an und dann ist es irgendwie auch schwerer, Sachen im Alltag zu machen, weil ich mache auch sehr gerne Kraftsport. Aber es ist so viel schwerer, dann aus dem Haus zu kommen, weil sich alles körperlich so schwer anfühlt. Mhm.
Jetzt haben wir über sehr viele negative Dinge oder Herausforderungen gesprochen, wie es ist, mit ADHS zu daten. Gibt es denn auch was, was schön für dich da dran ist?
Ja, definitiv. Ich glaube, vor allem, wenn man Menschen trifft, mit denen man gut vibet, auf einer Wellenlänge ist, dann ist es so eine besondere Erfahrung. Weil ich habe das Gefühl, Personen mit ADHS, die fühlen Dinge viel stärker teilweise. Also sowohl negative als auch positive. Und wenn es sich dann mal gut anfühlt und man mit der Person so super sich gut unterhalten kann oder vielleicht auch gemeinsame Interessen hat, dann fühlt es sich an, als würden so unsere Brainwaves miteinander sich verbinden direkt. Und so eine wirkliche Verbindung zu haben, ist dann total schön. Oder auch, als ich dann gelernt habe, wenn ich mich zu sehr verstelle, wenn ich Menschen date, muss ich ja irgendwann trotzdem wieder ich sein. Aber als ich dann damit aufgehört habe, mich zu verstellen und gemerkt habe, es gibt trotzdem noch total viele Menschen, die mich mögen und die ich dann auch mag, dann ist es auch eine sehr heilende Erfahrung, finde ich, weil mit ADHS wird einem auch, also vor allem als, ich weiß nicht, ob bei Männern mit ADHS das auch ähnlich ist, aber mir wurde zum Beispiel als Kind total oft gesagt, du redest zu viel oder du redest ständig, aber wenn man jemanden trifft, mit dem man gut vibet und dann das Gespräch so gut fließt und man stundenlang redet, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht, dann ist es auch eine sehr besondere und sehr schöne Erfahrung.
Übrigens, auch wenn es für Xenia oft anstrengend war, hat es sich gelohnt, es weiter zu probieren. Nach 6 Jahren Dating ist sie mittlerweile in einer Beziehung. Jetzt interessiert mich natürlich, wie es euch damit geht. Seid ihr selbst mit ADHS im Dating-Game unterwegs oder datet vielleicht auch eine Person, die ADHS hat? Deswegen schreibt mir doch gerne mal. In den Shownotes von dieser Facts und Feelings-Folge findet ihr den Kontakt. Ihr könnt euch auch gerne ein bisschen auskotzen, wie anstrengend Dating gerade ist für euch. Ich meine, ich fühl's. Oder erzählt mir von eurem romantischen Happy End. So ein bisschen Hoffnung können wir ja alle gebrauchen. Wenn ihr hier öfter zuhört, wisst ihr, was jetzt kommt? Na klar, wir wollen noch von einer Expertin antworten. Diesmal habe ich mit Rosalie Weigand gequatscht. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, hat sich auf ADHS spezialisiert und auch ein Buch über Neurodivergenz in Beziehungen geschrieben. Zu viel, zu nah, zu sehr, so heißt es. Ich habe erstmal die Basics mit ihr geklärt, also was die Herausforderungen für Menschen mit ADHS beim Daten eigentlich sein können.
Also zum Beispiel die Aufmerksamkeitssteuerung, die läuft bei Menschen mit ADHS ein bisschen anders ab. Wenn man begeistert ist von einer Sache, dass man dazu neigt, sich sehr, sehr stark darauf zu fokussieren. Das ist der sogenannte Hyperfokus. Oder auch das Thema Emotionsregulation oder Impulsivität spielt eine Rolle. Oder auch die exekutive Dysfunktion, die dazu führt, dass man nicht so gut Dates planen kann oder Termine vergisst. All das spielt beim Dating eine Rolle und das macht es für Menschen mit ADHS schwieriger.
Es klingt auch danach, dass Dating für Menschen mit ADHS dann auch viel intensiver ist, wenn man so auch über diesen Hyperfokus spricht, oder?
Genau. Also einmal das, dass eben eine neue Bezugsperson, eine neue Beziehungsperson, Datingperson ein sehr, sehr hoher Dopaminreiz ist. Und das Dopaminsystem funktioniert bei Menschen mit ADHS ja so ein bisschen anders, sodass alles, was viel Dopamin auslöst, erstmal sehr, sehr attraktiv ist. Und das führt aber natürlich auch zu so einem Bruch irgendwann. Weil irgendwann ist ja diese Neuheit nicht mehr da. Und das kann dann zu Irritation führen auf beiden Seiten. Also, dass die Person mit ADHS plötzlich selbst von sich überrascht ist und denkt, so toll finde ich die Person vielleicht gar nicht. Oder dass das Gegenüber auch denkt, jetzt ist das Interesse plötzlich weg, obwohl einfach nur der Hyperfokus nicht mehr da ist.
Mhm. Woher weiß ich denn, wenn ich jetzt selber ADHS habe, ob ich wirklich die Person super toll finde, vielleicht sogar verliebt bin oder es einfach nur dieser Hyperfokus ist?
Ja, dazu ist ganz schön viel Selbstkenntnis auch wichtig. Und ich würde deswegen dazu raten, dass man in der ersten Datingphase auch sich selbst so ein bisschen an die Zügel nimmt, sag ich mal. Also, dass man das eigene Tempo reguliert und zum Beispiel nicht direkt extrem, extrem viel von sich erzählt oder sofort sich in etwas hineinstürzt, sondern dass man erstmal beobachtet über eine gewisse Zeit, also über ein paar Wochen, wie fühle ich mich mit der Person? Was weiß ich eigentlich über die Person? Weil sonst kann es passieren, dass man sich eigentlich in so eine Projektion von dieser Person verliebt, eben durch diesen Hyperfokus.
Man hört auch immer wieder, dass es häufiger zu Missverständnissen kommen kann. Warum eigentlich? Was sind das so für Missverständnisse, die dann besonders häufig vor allem auch auftauchen, wenn eine Person ADHS hat und die andere Person neurotypisch ist?
Ja, eine sehr gute Frage. Also das sind hauptsächlich Missverständnisse, dass die neurotypische Person etwas als mangelndes Interesse deutet, was aber eigentlich entweder mit der exekutiven Dysfunktion zu tun hat, also dass zum Beispiel jemand mit ADHS eben Schwierigkeiten hat, sich Termine zu merken oder auch über Text eine lange Zeit die Konversation aufrechtzuerhalten. Und das wird dann als mangelndes Interesse interpretiert, aber hat eben eher was mit der neurologischen Funktionsweise zu tun. Oder zum Beispiel auch so ein Bruch, wenn der Hyperfokus aufhört, dass man das auch als mangelndes Interesse interpretiert, wobei auch das ja was mit dem Neurotyp zu tun hat.
Wie würdest du denn sagen, gehe ich jetzt am besten damit um? Sollte ich irgendwie von Anfang an bei meinem Date ansprechen, dass ich ADHS habe? Sollte man irgendwie erstmal so gucken, wie es funktioniert? Was schlägst du da vor?
Also ich würde da nicht eine Pauschalaussage treffen wollen, weil ich finde, das ist auch sehr vom Gefühl abhängig, was einem die andere Person gibt. Ein Rat, den ich da aber geben kann, ist, ich würde immer das Problem abhängig kommunizieren. Also immer, wenn es gerade Thema ist. Wenn man den Eindruck hat, es gab da ein Missverständnis, was vielleicht mit ADHS zu tun haben könnte. Und da kann es helfen, diese Info zu geben. Aber was auch wichtig ist, ist, dass man damit nicht versucht, alles zu entschuldigen, weil trotzdem hat man natürlich, auch wenn man einen anderen Neurotyp hat, hat man natürlich trotzdem die Verantwortung dafür, dass man selber Lösungen schafft für Probleme, an denen man auch beteiligt ist. Also deswegen, ich finde, es ist kein Muss, das direkt zu kommunizieren und schon gar nicht beim ersten Date. Aber wenn man sich bei einer Person grundsätzlich gut fühlt und das Gefühl hat, das ist relevant in unserer Interaktion, dass ich das mal kommuniziere, dann würde ich schon dazu raten.
Vor allem kann man damit ja sicher dann auch einige dieser Missverständnisse so vorwegnehmen oder erklären, ne?
Ja, ganz genau. Genau, damit zeigt man ja auch, dass einem das Gegenüber wichtig ist und dass man sich da eben auch selbst reflektiert. Also oft werden Personen mit ADHS auch als nicht so selbstreflektiert gelesen, weil sie ja auch relativ impulsiv sind. Und damit kann man ja genau das Gegenteil dann auch zeigen.
Jetzt haben wir über einige Herausforderungen und den Umgang damit gesprochen. Was sind aber auch die Stärken im Dating von Menschen mit ADHS?
Also Menschen mit ADHS sind häufig sehr, sehr charismatisch. Sie sind auch sehr empathisch, also nicht unbedingt nur das, was ihnen erzählt wird, können sie nachempfinden, sondern sie können auch mit den Emotionen des Gegenübers oft direkt mitschwimmen. Also so ein Gefühl von ich spüre, was du spürst. Und man kann unglaublich viel Spaß und neue Erfahrungen haben mit Menschen mit ADHS.
Das klingt doch eigentlich super. Also sollten wir uns jetzt alle jemanden mit ADHS suchen?
Man tendiert tatsächlich dazu, sich oft jemanden zu suchen, der einen ähnlichen Neurotyp hat wie man selber. Also wenn man selber ADHS hat, dann tendiert man auch oft dazu, Menschen anzuziehen, die auch auf dem ADHS-Spektrum irgendwo sind.
Und würdest du sagen, das kann der Beziehung sogar gut tun, weil man sich dann gegenseitig besser versteht? Oder ist es vielleicht dann Clashen von beiden Seiten Herausforderungen aufeinander?
Ich würde sagen, beides. Also auf der einen Seite hat man natürlich mehr intuitives Verständnis füreinander, weil man ja ähnliche Themen hat. Also zum Beispiel sowas wie Aufschiebeverhalten oder wenn mal ein Termin durchrutscht, wenn mal jemand zu spät kommt. Das können beide verstehen. Und das führt auch dazu, dass man dann weniger maskiert. Aber auf der anderen Seite haben natürlich beide auch eventuell die gleichen Schwierigkeiten. Und auch Konflikte können schneller eskalieren, wenn beide impulsiv sind.
Also halten wir fest, da gibt es kein besser oder schlechter, ob man mit ADHS jetzt lieber eine neurodivergente Person datet oder eben lieber nicht. Am Ende ist ja auch klar, wo die Liebe hinfällt, das haben wir nicht so ganz in der Hand, ne? Mir hat die Folge auf jeden Fall geholfen, Menschen mit ADHS im Dating-Game besser zu verstehen. Also auch so ganz allgemein nochmal daran erinnert, dass wir nie wissen, mit was andere Leute strugglen oder warum sie sich wie verhalten. 2 Tage keine Nachricht heißt eben nicht direkt, da ist jemand nicht mehr into it, sondern das kann viele Gründe haben. Am besten ist es wie immer, drüber sprechen und nachfragen, wenn uns irgendwas stört. Übrigens will ich hiermit aber auch nicht eure Delulu-Gedanken fördern, ne? Wenn er oder sie sich kacke verhält, muss man auch nicht immer einen Grund oder eine Entschuldigung dafür finden. Schaut einfach, dass euch die Connection gut tut und wenn sie das meistens nicht mehr tut, ja dann lieber tschüssi. Wenn ihr dabei noch ein bisschen Support braucht, dann hört doch gerne in unsere andere Facts und Feelings-Folge zu dem Thema rein. Da geht es auch um ADHS, aber dann in Beziehungen und wie wir dann gemeinsamen Rhythmus finden. Ich habe euch das mal in die Shownotes gepackt. So, ich sag jetzt auch tschüss, aber ich hoffe natürlich, dass ihr bald wiederkommt. An der Folge heute haben Anne Bohlmann, Christian Schmidt, Friederike Seeger, Shukri Gussmann, Dorothee Lohse und Philipp Adelmann mitgearbeitet. Ich bin Caro Nieder. Schön, dass ihr heute dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.